Family Fatal, dein Podcast für den Umgang mit Familie und ihren Folgen.
Niemand verarscht Jesus.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Family Fatal. Und heute sitzt er mir nicht gegenüber, sondern ich sehe ihn auf einem Bildschirm. Hallo Philo, wie geht's dir?
Hallo auch von mir. Etwas ungewohnt, ne? Aber mir geht's eigentlich ganz gut. Ich hoffe dir natürlich auch.
Mir geht's auch hervorragend. Dem Lukas geht's, glaube ich, auch hervorragend. Der sitzt gerade neben
Schön.
Mir. Und ich kenne mich ja auch schon aus mit Überteams, ne? Also für dich ist das ja wahrscheinlich eine Neuerfahrung, aber ich hatte ja schon ein, zwei Gäste.
Ja, ist Neuland.
Philo, wie ist das eigentlich bei dir? Da haben wir ja eigentlich selten drüber gesprochen, aber mit Nachrichten. Verfolgst du Nachrichten? Guckst du Tagesschau oder hörst du Podcasts, liest du Artikel?
Ja, also nee, also echt wenig, also gar nicht auch nicht, aber ich würde sagen zu wenig. Und ab und zu, wenn man jetzt so zum Beispiel jetzt drüber redet, dann ärgert man sich so ein bisschen, weil es ja eigentlich schon was, keine Ahnung, was Ansehnliches, was man machen könnte, was eigentlich ganz gut ist. Also ich würde sagen, zu wenig vielleicht einfach insgesamt. Wie ist das so bei dir?
Ja, ich glaube, ich mache schon mehr als du, aber ich habe eigentlich das gleiche Problem, was, glaube ich, viele haben, dass du immer denkst, ja, eigentlich müsstest du dich über politische Themen noch ein bisschen mehr informieren. Aber, ne, warum ich dich ja gefragt habe, das passt nämlich heute hervorragend zu unserem Gast, Dimitri Schufantinsky.
Nee, Hu, das hast du recht, das passt absolut, das ist eine super Überleitung, denn Dimitri hat What Happened gegründet. Das ist so ein morgendliches Briefing, kriegst per Mail geschickt oder kannst auch in der App durchlesen, wenn du möchtest. Und es ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Nachrichten aus aller Welt mit Schwerpunkt Politik und Wirtschaft so insgesamt. Eigentlich alles mit dabei mal.
Ja, und was daran so verrückt ist ja auch, dass der sich die Informationen aus über 70 Quellen bezieht. Deswegen habe ich ihn auch unter anderem gefragt, wie viele Abos der eigentlich für Zeitschriften und so hat, weil wir nur 70 Quellen, klar, davon sind ja auch ein paar öffentlich. Aber das ist schon eine Menge, da musst du, glaube ich, für das eine oder andere Abo zahlen. Ja, und daraus versucht er dann einfach in Kürze alle Nachrichten auf den Punkt zu bringen und dabei möglichst neutral und ohne Drama zu schreiben. Und an jemanden, der sich so stark mit dem Weltgeschehen auseinandersetzt, im Gegensatz zu uns zum Beispiel, hatte ich dann natürlich einige Fragen.
Ja, was denn zum Beispiel?
Ja, ich habe ja hier gerade schon angemerkt, mit wie viele Abos er hat. Das hat mich irgendwie interessiert. Dann aber auch, wie viel der einfach grundsätzlich lesen muss, weil das muss ja auch eine Menge sein, wie er auf die Idee kam, das überhaupt zu gründen. Weil mein erster Gedanke war, als ich das gehört habe, weil das wäre auch, glaube ich, mein Gedanke gewesen, dass du das erfindest, die App, einfach nur, weil du dann gebündelt alle Nachrichten immer super schnell zur Verfügung hast. Aber ich kann schon mal vorwegnehmen, dass er eigentlich noch einen anderen Grund dafür hatte. Habe ihn auch gefragt, wie das mit der Familie ist, ob bei ihm vielleicht, so wie ich dich gerade auch gefragt habe, in der Familie viele Nachrichten oder so gelesen wurde oder woher seine Begeisterung für Politik, Wirtschaft und die ganzen Themen stammen.
Ja, interessant fand ich auch noch, wie schwierig es eigentlich neutral zu schreiben. Ist vielleicht nicht was, worüber man sich direkt so Gedanken macht, aber dass ja allein schon eine Wertung entstehen kann, wenn man irgendwelche Informationen auslässt oder hinzufügt oder extra erwähnt, was auch immer. So, das ist was, woran man vielleicht nicht direkt denkt, aber das ist auch was, womit man sich natürlich auseinandersetzt, wenn man eben das Ziel hat, möglichst neutral zu bleiben.
Ja, da musst du dir, glaube ich, schon extrem viele Gedanken drüber machen. Wir haben dann ja auch im Podcast darüber gesprochen. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, aber klar, sobald du Informationen mit reinnimmst oder weglässt, kann das direkt eine Wertung kriegen. Aber ich glaube, über die Zeit, die er das jetzt schon macht, meint er ja auch, hat er sich dann so einen gewissen Schreibstil angewöhnt, mit dem er trotzdem schon gut arbeiten kann. Aber ich glaube, gerade so bei Themen, die dann so ein bisschen impulsiver sind, wo du vielleicht auch selber eine stärkere Meinung hast, dann ist das, glaube ich, schon ein bisschen schwieriger, da möglichst neutral zu bleiben. Ja, und was ich auf jeden Fall auch noch erwähnen muss, ich habe mit Dimitri, der übrigens nebenbei auch noch an der Berliner Universität lehrt, hat er mir dann erzählt. Und auch, glaube ich, ein guter Schachspieler ist, das habe ich zumindest online herausgefunden, aber nicht mit ihm geschrieben. Was mich auch interessiert hat, ist der mentale Aspekt, weil ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber wenn du viele Nachrichten konsumierst, das nehme ich zumindest manchmal auch aus der Umwelt oder so wahr, dann kann einen das ja auch ab und zu so ein bisschen runterziehen, weil es ja meistens eben negative Nachrichten sind, die man liest und nicht so viele positive Informationen, die man da bezieht. Und wenn er das wirklich jeden Tag macht, habe ich ihn da auch mal gefragt, wie das so bei ihm ist.
Ja, genau, da habt ihr ja drüber geredet, dass generell auch viel Berichterstattung einfach negativ erscheint. So, oder das ist das, woran man sich mehr orientiert oder sich mehr anguckt. Ja. Aber bevor wir in die Folge gehen, noch eine super Sache, ja. Premiere bei uns. Und zwar, es gibt einen Code, und zwar Family Fatal, und damit kriegt man nochmal einen extra gratis Monat, wenn man mal den What Happened Service ausprobieren möchte.
Ja, das ist wirklich der Wahnsinn. Also du kriegst ja eh einen Gratismonat, wenn du dir das runterlädst. Und jetzt haben wir einfach unseren ersten scheiß Promocode, Philo.
Ja.
Mit dem wir dann noch einen Gratismonat kriegen. Das ist so gigantisch.
Oder? Ja, ja, es geht bergauf.
Es geht und bergauf, jetzt, ehrlich.
Jetzt viel Spaß mit der Folge.
Hallo Dimitri.
Hallo.
Erstmal eine rhetorische Frage zum Einstieg. Heute schon Nachrichten gelesen?
Heute tatsächlich noch nicht. Ich starte mal ein bisschen später in den Tag und bin dafür dann aber bis spät in den Abend dabei. Das heißt, ich lese die Nachrichten sehr viel später oder sehr viel früher als alle anderen, je nachdem, wie man das werden mag.
Ach so, okay.
Steven, jedenfalls.
Okay, wann startest du dann mit Lesen?
Das kommt immer ein bisschen auf den Tag an, aber manchmal auch früher.
Nehmen wir mal den Mittwoch.
Wie bitte? Nehmen wir mal den Mittwoch.
Ja, wir haben ja heute zum Beispiel Mittwoch. Nehmen wir mal den Mittwoch.
Heute ist ein bisschen später als sonst. Das heißt, ich werde nach unserem kleinen Gespräch hier, werde ich reinstarten und werde dann schauen, was ist am Morgen passiert, was ist zuletzt passiert. Werde das dann am Abend nochmal anschauen und dann, wie gesagt, bis tief in die Nacht. Das Briefing kommt ja jeden Morgen um 6 Uhr morgens raus und ich bin nicht immer bis 6 Uhr morgens wach, aber ich bin meistens sehr nah dran, tatsächlich noch aktiv und schreibe das Briefing und habe einen Blick, was passiert zu der Zeit, meistens nur noch etwas in den USA beziehungsweise in der westlichen Hemisphäre.
Also du fängst jetzt gleich an und dann geht das bis tief in die Nacht. Wie viele Stunden sind das dann ungefähr immer im Schnitt pro Tag?
Es kommt drauf an. Das variiert ganz stark von Tag zu Tag, weil manchmal ist die Themenlage ein bisschen komplizierter, weißt du, oder es einfach grundsätzlich passiert mehr. Aber das kann alles mögliche von 3 bis 6 Stunden dauern, das tagtäglich zu machen. Also es gibt echt eine relativ große Varianz. Gerade diese Lektion ist ein bisschen das Schwierigere. Das Schreiben ist meistens gar nicht der schwierigste Teil. Aber zu selektieren, was ist jetzt das, was die Leute wissen müssen, wissen sollten, was ist für die am wertvollsten von diesem Tag zu erfahren, das ist echt manchmal eine wirklich knifflige Sache.
Hast du da ein System für dich entwickelt, wie du am besten selektierst?
Ich meine, wir haben so ein paar Systeme, aber letzten Endes ist die Kernfrage ist wirklich, was hilft dir, die Welt um dich herum besser zu verstehen, Tag für Tag? Es gibt so ein paar Regeln, klar, zum Beispiel lasse ich Sachen wie Lokalkriminalität komplett raus. Also Sachen, wo ich das Gefühl habe, dass das eben keinen wirklichen Wert für dich hat, um besser zu verstehen, wie die Welt um dich herum funktioniert, was gerade eigentlich Sache ist, was los ist. Das heißt, Lokalkriminalität kommt nicht rein, Feuilleton kommt nicht rein. Es gibt also so ein paar Ausschlusskriterien, die ich nicht reinnehme. Und ansonsten beispielsweise Sachen wie, dass ich nicht ewig auf einem Thema rumklopfen will. So, ich möchte, dass man eine gewisse Varianz hat, eine gewisse Abwechslung hat in dem, was man erfährt. Und auch so ein bisschen dieses Ideal verfolgen, diese Vorstellung, hey, die Welt dreht sich weiter. Selbst wenn etwas passiert, was zum Beispiel nicht gut ist, oder was sehr groß wirkt. Das mag es auch sein, keine Frage. Aber viel anderes passiert in der Welt auch gerade. Und nur ganz wenige Themen nehmen dann so viel Platz ein, dass sie vielleicht mal ein ganzes Briefing dominieren oder mehr als eine Woche lang laufend erscheinen. Also wirklich Tag für Tag für Tag für Tag für Tag. Das finde ich eine ganz gesunde Sache, dass man ein bisschen Abwechslung hat und dass man so ein bisschen Luft zum Atmen hat in der Berichterstattung.
Ja, das glaube ich, ist auf jeden Fall wichtig. Wenn du 3 bis 6 Stunden sagst, ist das Schreiben da schon inbegriffen oder ist das wirklich nur Lesen und Selektieren und dann fängst du an zu schreiben, deine Artikel?
Da ist das Schreiben schon inbegriffen. Ich sag mal so, wenn man das ein Weilchen lang macht, und ich mache das ja jetzt schon ein ganzes Weilchen lang, ich habe ja auch einen fachlichen Hintergrund in vielen der Themen, also natürlich nicht immer ganz tief in den Themen, aber zum Beispiel im Bereich Außenpolitik, was ja ein sehr großer Block ist. Und dann, wenn du das ganz lange machst, laufend, dann entwickelt man recht schnell ein sehr gutes Gefühl dafür, was die Nachrichtenlage ist. Das heißt, vieles passiert ja nicht aus dem Vakuum heraus, sondern es gibt Fahrtabhängigkeiten. Das heißt, du hast schon, wenn du die Headline schon siehst, dann habe ich schon ein ziemlich gutes Gefühl dafür, okay, das passiert gerade und das passiert in dem und dem Kontext. Das heißt, man wird dann ein bisschen schneller darin zu verstehen, was da gerade passiert ist, wie man das einordnen möchte, wie man das berichten sollte. Und genau, und das Schreiben geht dann auch recht schnell. Das ist, glaube ich, so eine kleine Spezialfähigkeit von mir, dass ich ein sehr schneller Schreiber bin.
Ja, mittlerweile hast du ja, glaube ich, auch einfach auch ein extrem großes Hintergrundwissen. Dadurch schreibt sich's dann vielleicht auch ein bisschen leichter, weil du ja immer in der Thematik drin bist. Womit fängst du denn, also wir können ja mal eins von deinen Ressorts oder so nehmen, keine Ahnung, Politik. Womit fängst du denn dann an? Also wie liest du dich ein? Hast du dann deine Standardquellen, die du zuerst anguckst oder?
Ja, im Grunde schon. Wir haben so knapp fast 70 Quellen, mit denen wir bei What Happened arbeiten. Ich sag, wir inhaltlich machen einen Großteil der Arbeit immer noch ich, habe aber meine Experten, gute Freunde meistens, mit denen ich dann, auf die ich zurückgreifen kann, mit denen ich manchmal mitarbeite und dann auf der geschäftlicheren Seite oder auf der Community-Seite, da habe ich Unterstützung. Das heißt zum Beispiel eine Mitarbeiterin, die Social Media federführend übernimmt. Genau. Also es gibt ein ziemlich großes Set an Quellen, mit dem wir arbeiten. Aber gleichzeitig erfährt man meistens schon mit einer kleineren Zahl an Quellen, ich sag mal 15 bis 20, hat man meistens schon einen sehr guten Überblick über die größeren Themen, die in der Welt geschehen sind. Und der Rest sind dann meistens ein bisschen themenspezifischere Nachrichten, beispielsweise auf Afrika bezogen, den Kontinent, oder auf Startups, auf Tech-Themen bezogen, etc. Also ein bisschen spezifischer, wo was dann vielleicht ein bisschen weniger relevant ist für den Durchschnittsleser, trotzdem spannend ist, aber was, sag ich mal, so im tagtäglichen Aufsetzen des Briefings jetzt nicht unbedingt so relevant ist wie 20 größere Outlets. Und im Prinzip gehe ich die dann durch, schaue, was ist passiert, okay, selektiere bereits in so einer Art Longlist. Aha, das wirkt wie etwas, was potenziell ins Briefing passt, das passt potenziell ins Briefing, aha, das ist spannend. Und dann, sobald ich eine Longlist habe, fange ich an, Sachen einzunehmen ins Briefing. Muss das später gegebenenfalls ersetzen. Wenn abends noch was Neues, was Wichtigeres kommt, dann wird vielleicht etwas aus der Kategorie Politik runterverbannt in die Kategorie, was noch geschehen ist. Das ist so ein bisschen so eine Catch-all, ferner liefen-Kategorie. Oder manchmal komplett rausgenommen, weil ich sage, hey, ich will auch respektvoll mit einer Zeit umgehen, mit so einer Art Aufmerksamkeitsökonomie arbeiten, weil es ist wichtig. Ich kann natürlich alles berichten, aber dann hat ja niemand die Ressourcen, um sich das anzuschauen. Deswegen spielt das schon eine Rolle. Hey, wie gehe ich mit diesen 10 Minuten, die du hast, diesen 6 bis 12 Minuten, die die Leute meistens mitbringen, wie gehe ich mit denen so um, dass du da am meisten rauskriegst? Und das gilt für jede Kategorie, für Politik, für Wirtschaft, für Business.
Ja, weil gerade das stelle ich mir auch besonders schwierig vor, wenn du dann super viele Informationen hast von unterschiedlichen Seiten und dann ja auch nochmal selektieren musst, okay, was ist das Wichtigste? Was ich mir bei den über 70 Quellen auch gedacht habe, ich habe das natürlich gesehen auf der Webseite, jetzt wirst du ja vor allem seriöse Seiten benutzen. Mhm. Wie stark unterscheiden sie sich? Also wenn es dann inhaltlich das gleiche Thema ist, wie stark unterscheiden die sich? Ich habe mir als Beispiel dachte mir zum Beispiel, keine Ahnung, du hast Todeszahlen und dann liest du 5 unterschiedliche Artikel und hast vielleicht 5 unterschiedliche Todeszahlen. Was nimmst du dann?
Ja. Also ich sag mal so, das ist so eine der zentralen Fragen übrigens. Das ist so eine fast schon, ich finde es philosophische Frage, um ehrlich zu sein. Wie gelangst du an Wissen, an Kenntnis, an Fakten, die wirklich valide sind. Weißt du, was ich meine? Und das ist eine schwierige Sache. Und letzten Endes, was wir, glaube ich, alle versuchen, ist, weil wir haben ja nicht irgendwie, wir kriegen die Wahrheit ja nicht irgendwie serviert. Weißt du, also was bedeutet das überhaupt? Aber wir versuchen sie zu approximieren. Wir versuchen irgendwie einen Job zu machen, der gut genug ist, dass wir so nah wie möglich an etwas herankommen, was vielleicht wahr sein könnte. Und wenn ich 5 verschiedene Todeszahlen habe, dann müssen wir über etwas reden, was sehr unsicher ist. Weil sonst gäbe es wahrscheinlich nicht 5 verschiedene. Vor allen Dingen, weißt du, wenn es 5 verschiedene sind, vielleicht hast du irgendwie eine Zahl, die von ganz vielen seriösen Medien berichtet wird. Dann gucke ich darauf. Und 4, die von irgendwo herkommen. Na gut, dann habe ich einen Grund eher der seriöseren Zahl zu glauben, die dann hoffentlich zitiert ist von auch einer Quelle mit einem guten Track Record, seriös zu berichten. Das kann irgendeine NGO sein, die in der Vergangenheit, der man in der Vergangenheit vertrauen konnte, die also in der Vergangenheit einfach akkurat berichtet hatte. Oder vielleicht eine UN-Stelle oder sowas, okay. Aber wenn es wirklich 5 verschiedene Zahlen sind von 5 Quellen, wo es vielleicht schwierig ist zu sagen, na gut, die ist eindeutig hochqualitativer, die ist eindeutig legitimer, zuverlässiger als die anderen, dann scheinen wir auf etwas zu blicken, was ganz, ganz unsicher ist. Und dann ist diese Unsicherheit das, was ich im Briefing vermitteln möchte. Das heißt, ich würde dann vielleicht zwei unterschiedliche Zahlen nennen und klarstellen, dass das von unterschiedlichen Quellen kommt und oft auch tatsächlich einfach explizit dazu schreiben, wir scheinen gerade nicht so recht zu wissen, was da Sache ist. Weil das ist dann im Kern die wichtige Information für dich. Nicht irgendeine ausgesuchte, sehr uneindeutige Faktenlage, also nicht irgendein sehr uneindeutiges Faktum, sondern die Tatsache oder der ganz große Verdacht, dass das derzeit unsicher zu sein scheint. Genau, das ist wie ich bei so etwas vorgehe.
Total smart gelöst. Kommt sowas häufiger vor, dass du das machen musst?
Klar.
Oder hält sich das eigentlich in Grenzen?
Ich meine, im Kern kommt das natürlich ganz häufig vor, dass Information unsicher ist. Um ehrlich zu sein, ist das so ein bisschen auch im Kern, ich sag mal, meiner journalistischen Mission, wie ich überhaupt reingekommen bin, das Ganze, dass mein Eindruck ist, dass wir viel öfter mit unsicheren, unklaren Informationen arbeiten, als uns das bewusst ist. Und ich finde, das anzuerkennen ist ein ganz wichtiger Prozess darin, sauber, und ich spreche oft gern von intellektuell ehrlich, mit der Nachrichten, mit der Weltlage umzugehen. Und das muss nicht mal etwas sein, was einen so ein bisschen verzweifeln lässt, oh mein Gott, ich weiß nichts, sondern man kann damit ganz cool und ganz kühl umspringen. Hey, okay, es gibt viele Sachen, die ich nicht weiß. Ich habe aber so ein bisschen so diese Fakten, die sind nicht mega sicher. Ich habe diese und diese Stelle, die sagt das und jenes. Die können schon richtig liegen. Vielleicht tendiere ich gerade eher hierzu, aber ich erkenne an, dass wir hier noch nicht komplette Sicherheit haben. Und das ist völlig in Ordnung. Das erlaubt mir mit so ein bisschen Coolheit und so ein bisschen abgebrühter und so einer gesunden Distanz auf die Themen zu blicken. Und ich finde das mir jetzt ganz, ganz wichtig. Und das haben wir bei vielem verschiedenen, seien es Statistiken, seien es Meinungen. Also ich meine, eine Statistik ist mal eine Statistik, aber bei ganz vieler Art von Faktenlage haben wir natürlich irgendeine Unsicherheit. Sei es, weil jemand sagt A, jemand anderes sagt B. Sei es, weil das sei passiert, aber wir wissen es nicht genau. Sei es, weil, okay, wir haben diese Statistik, aber die wenden diese Statistik an. Was ist denn jetzt relevanter für unsere Lage? Und vielleicht haben wir eben keinen irgendwie super starken Konsens unter Forschern oder unter zuverlässigen Beobachtern etc. Und ja, mit dieser Art von Unsicherheit zu arbeiten, finde ich eine wichtige Sache.
Gibt es denn Medien oder Nachrichten, auf die du dich eigentlich fast vollständig verlassen kannst? Weil das ist ja dann wirklich ein Problem, dadurch, dass viele unterschiedlich schreiben und das, was ihr ja auch verhindern wollt, Drama und sowas, also ne, Nachrichten, die nicht neutral sind, da kommst du ja eigentlich schnell immer in die Versuchung, dass du entweder Dinge sofort glaubst oder dich fragst, stimmt das denn jetzt, was mir präsentiert wurde?
Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich, also Medien, es gibt ein paar Medien, die ich persönlich sehr mag, auf jeden Fall. Das ist zum Beispiel Großbritannien, der Economist, und wenn es um eine Wirtschaftsberichterstattung geht, die Financial Times macht einen sehr guten Job. Also es gibt schon so ein paar, ich habe schon so ein kleines Ranking der Medien für mich im Kopf, wobei da auch so ein bisschen, ich sag mal, mein Bedarf mit reinkommt, dass ich beispielsweise merke, so hoch, okay, beim Handelsblatt sehe ich ganz viele Sachen, die ich bei anderen Medien sonst nicht sehe. Das ist ja spannend, weil da kann ich dann mit evaluieren, wow, okay, vielleicht sollte Hugo das auch wissen. Und wenn ich nur da und da geschaut hätte, hätte ich das gar nicht gehabt, dann hätte ich mir die Frage gar nicht stellen können. Genau, also ich sag mal so, grundsätzlich die Medien hier bei uns im westlichen Raum, in Deutschland, in den USA, in Großbritannien etc., die machen alle schon einen guten Job. Es gibt so ein paar Sachen, wo ich anscheinend den Eindruck hatte, so hey, das kann man, glaube ich, ein bisschen besser machen. Zumindest ist es daraus der Impuls entstanden, mit What Happened zu starten, und vielen Leuten, die uns lesen, geht es, glaube ich, auch so, dass die genau das, worauf wir uns fokussieren, dass sie das vielleicht vermisst haben oder dass sie das besonders mögen. Aber gerade wenn man so ein bisschen mit der Kühle rangeht, hey, vieles, was hier geschrieben ist, mag noch ein bisschen unsicherer sein, aber das ist schon in Ordnung. Und sich nicht zu schnell unbedingt in so ein Meinungsbild reinzwingt, auch nicht reinzwingen lässt, aber man wird letzten Endes selten gezwungen in eine bestimmte Meinung von den Medien, die man liest, je nachdem. Aber wenn man sich selbst nicht so reinzwingt, denn hey, ich muss hier unbedingt jetzt sofort eine Meinung entwickeln, dann glaube ich, kann man auch mit egal welchem so ein bisschen renommierteren Medium, das man liest, kann man ein vernünftiges Bild der Welt um sich herum haben.
Ich finde, das gelingt dir mit What Happened auch sehr gut, dadurch, dass ihr ja so neutral schreibt. Also gerade auch auf eurer Seite wirst du dadurch, finde ich, jetzt wenig in irgendeine Meinung reingedrängt, weil es eben so kurz und prägnant ist, dass du dann eigentlich, wenn du dir eine Meinung bilden willst, dann eh tiefer in die Materie einsteigen musst. Aber dadurch, dass es so neutral ist, wirst du ja schon gar nicht in irgendeine Richtung gedrängt. Du hast es jetzt schon ein, zwei Mal so angerissen. Vielleicht kannst du nochmal genau sagen, warum du dich entschieden hast, dein eigenes Morning Briefing zu gründen.
Ja, klar. Hauptsächlich, weil ich das Gefühl hatte, dass das, was ich damals an Medien konsumiert hatte, dass ich einfach so ein bisschen gemerkt habe, hey, in die Berichterstattung, die ich mir wünschen würde, da scheinen die gerade irgendwie nicht immer so ganz fachlich on top zu sein. Also ich bin gar nicht so als Journalist reingegangen, sondern um ehrlich zu sein, eher als jemand, der so in dieser Schnittstelle Politik-Wirtschaft zu Hause war, der so ein bisschen aus dem Fach kam und gemerkt hat, ich glaube, das kann man noch ein Stückchen besser machen. Verstehe mich nicht falsch, also du hast total hochqualitative Sachen da draußen, aber offenkundig nicht das, was ich damals gesehen habe. Und ich glaube, so geht es vielen Leuten. Und dann vor allem wirklich dieser Aspekt von, du hast eben neutral gesagt, und immer wenn ich neutral in irgendeine Werbung schreibe, die wir bei Meta, bei Instagram oder Facebook rausschicken, dann drehen die Leute total durch, weil sie sich an diesem Begriff neutral stören. Was ich durchaus respektiere, aber das Verständnis dahinter, was einige Leute zu verstehen scheinen, ist so eine Art perfekte Neutralität. Weißt du, was ich meine? Also ist es perfekt, neutral, über kein Stückchen Wertung, kein Stückchen Bias ist damit drin. Das existiert natürlich nicht auf dieser Ebene. Du kannst keine perfekte Neutralität haben. Verstehst du, selbst wenn ich nicht irgendwie sage, das ist gut, das ist schlecht, was etwas ist, was wir bei What Happened ja nicht tun und was vielen Leuten gefällt. Selbst wenn ich das nicht tue, klar, jedes Faktum, das ich dir biete, jedes Wort, das ich verwende, kann ja schon so ein Stückchen Bias mit reinbringen, gar keine Frage. Weißt du, zum Beispiel, es gab jetzt einen Angriff auf einen Strommast in der Nähe von Tesla. Dann berichte ich darüber, wenn ich im letzten Satz irgendwie, keine Ahnung, schreibe, Tesla verbraucht so und so, keine Ahnung, weißt du, ich kann ihm so eine Färbung geben durch so ein gar nicht so wertenden Satz, aber allein schon, was ich reinnehme, kann ja schon eine Färbung reinbringen. Das ist irgendwo unvermeidbar in jeder Form von menschlicher Kommunikation, um ehrlich zu sein, inklusive jede Form von Journalismus, natürlich. Aber was ich nicht unterschreibe, ist dieses Verständnis von Neutralität als binär. Entweder du bist perfekt neutral oder es ist absolut nicht neutral. Ich finde, man kann es wie so eine Skala sehen. Und da mag ich wieder meinen Begriff intellektuelle Ehrlichkeit. Was wir machen, was wir unter Neutralität verstehen, ist intellektuelle Ehrlichkeit. Und das umschließt zum Beispiel sehr, sehr vorsichtig zu sein bei Werturteilen. Wirklich sehr, sehr vorsichtig zu sein. Du wirst so gut wie nie bei What Happened und im Briefing eigentlich nie, in den Explainern lassen wir uns ein bisschen mehr, erlauben uns ein bisschen mehr analytischen Freiraum, aber im Briefing eigentlich nie lesen, das ist gut oder das ist schlecht. Weil wir dir überlassen möchten, erlauben möchten, diese Wertung selbst vorzunehmen. Das ist die Rolle, die wir für uns sehen. Es gibt auch Meinungsjournalismus und Kolumnen da draußen, das ist auch völlig in Ordnung. Aber das ist nicht, was wir machen. Und das war mir damals wichtig, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie, hey, so das, was ich gerade an Medien zu konsumiere, irgendwie ist, so, das wird mir ein bisschen zu schnell werbend. Ich finde, das ist noch gar nicht so klar, dass irgendwie das jetzt das Richtige ist. So, vielleicht ist die Faktenlage mir nicht so klar oder vielleicht finde ich das eine andere Meinung irgendwie nicht so schnell delegitimiert werden sollte. Und das war dann auch so ein Impuls für mich, What Happened zu starten. So ein beruhigtes, bisschen cooles, also ne, kühleres, entspannteres und vor allen Dingen bisschen wertungsärmeres, sehr wertungsvorsichtiges so Medium zu starten.
Guck mal, weil das finde ich ja cool, weil mein erster Gedanke war, dass es vielleicht vor allem darum ging, auch so ein Angebot zu schaffen, dass alles so gebündelt ist. Weil das fand ich eigentlich an dem auch so cool, dass du eben theoretisch die Möglichkeit hast, nachzulesen, ne, weil ja auch verschiedene Dinge und so verlinkt sind, aber dass ich morgens einmal in 10 Minuten, ich denke mal, das ist auch einer der Gründe, warum das Produkt dann beliebt ist, dass du das lesen kannst. Ja. Aber dir ging es vor allem um die Neutralität.
Ja, total. Ah, schau mal, weißt du, viele Leute, wirklich viele Leute nutzen das Produkt, weil die es einfach, genau, weil die einfach nice finden, dass es ein schneller Überblick ist über verschiedene Themen. Die finden, viele finden dann irgendwie das Design nicer als ein Spiegel-Newsletter, der selber versucht, finden die Themenauswahl nicer. Weil wir zum Beispiel mehr über Wirtschaft und Business dann berichten als in Spiegel, aber ein bisschen, so ein Manager-Magazin ist dann zu sehr darauf fokussiert, wir haben auch viel Politik. Keine Ahnung, also viele Leute nutzen es unterschiedlich und das, was ich erwähne, das ist etwas, was auf jeden Fall auch auf ein gutes Echo stößt. Also wir haben auf jeden Fall die Art von Leser, die dann einfach eine Nachricht, eine Mail schreibt und sagt, hey, ich freue mich total, also ich finde es mega nice, dass ihr mir das Denken erlaubt, dass ihr so vorsichtig mit Wertung seid, finde ich total wichtig. Aber andere freuen sich einfach, ja, einen schnellen, breiten Überblick zu haben mit so den leichten Fokussen, die wir dann setzen. Ne? Wir wollen jetzt nichts irgendwie aussparen, aber klar, so ein leichter Fokus auf Tech-Themen ist zum Beispiel erkennbar. Mehr Außenpolitik bei uns ist dabei und sowas. Genau, und das gefällt Leuten auch. Sag mal, mir ist noch eine andere Sache eingefallen, die mir damals auch schon total wichtig war und ich glaube, die auch vielen Leuten gefällt, die What Happened heute lesen. Und zwar, ich stehe ganz stark dafür ein, dass die Welt ein besserer Ort ist, als wir hier zusprechen. Ich glaube, wir sind alle so ein bisschen systematisch negativer eingestellt und haben so ein Gefühl, dass die Welt sich in eine ganz schlechte Richtung dreht immer, als meiner Meinung nach die Faktenlage erlaubt. Und das war auch so ein Grund, warum ich so ein bisschen abgebrühteres Medium haben wollte, was nicht so schnell sagt, hey, das ist gerade furchtbar, das ist gerade super. Wo auch guten Nachrichten oder völlig neutralen Nachrichten, wo denen Platz eingeräumt wird, wo nur Unsicherheit anerkannt wird, so hey, wir wissen noch nicht, was das gerade genau ist, aber das werden wir bestimmt erfahren. Das war mir wichtig. Und ich glaube, das gefällt auch vielen Lesern, dass die so ein bisschen mehr, dass das der mentalen Gesundheit gut tut, wenn man mit den Nachrichten interagiert. Weißt du, was ich meine?
Ja, voll. Deswegen hast du wahrscheinlich auch Good News des Tages mit dem Newsletter, ne? Oder im Briefing.
Die Good News des Tages ist eine komplizierte Kategorie. Ich habe mich lange dagegen gesträubt, wenn ich ehrlich bin, weil da muss ich ja werten. Also das tue ich ja ganz ausdrücklich. Ich sage, das ist eine gute Nachricht. Und gleichzeitig viele Good News, wenn du es dir anschaust online, das sind so Sachen wie Katze vom Baum gerettet. Und das passt halt gar nicht zur What Happened Mission irgendwie. Das hilft dir auch nicht, die Welt zu verstehen. Und ich muss dir auch nicht, weißt du, ich muss dir auch nicht irgendwie so eine Spritze, hier ist ein bisschen was Positives, bevor du mit den Nachrichten zu tun hast, irgendwie versetzen. Na gut, jetzt ist die Good News des Tages so ein kleines bisschen was in die Richtung. Der Grund, warum wir das drin haben, ist, weil erstmal haben Leute oft danach gefragt, aber ich habe mich immer dagegen gesträubt. Und dann dachte ich mir irgendwann, na gut, wahrscheinlich war das nach Covid oder sowas, weiß ich nicht, ein halbes Jahr drin. So, hey, ich glaube, viele Leute haben das Gefühl, dass die Welt gerade wirklich komplett den Bach runtergeht. Aber was so ein bisschen verloren geht zwischen, klar, halt super wichtigen Covid-Nachrichten und so dem Tagtäglichen, was in der Welt trotzdem stattfindet, sind viele wirklich positive Entwicklungen, konstruktive, wichtige, positive Entwicklungen. Nicht Katzen, die vom Baum gerettet werden, sondern, keine Ahnung, irgendwie das wildes Polio in Afrika verschwunden ist. Das ist dann so eine kurze Nachricht irgendwo, weil halt am selben Tag, weiß ich nicht, irgendwas Übles passiert ist, wo so ein bisschen, was Übles, müssen wir das im Blick behalten, hier Headline, so, und was so ein bisschen einfach verloren geht, aber das ist ziemlich wichtig und eine ziemlich nice Sache. Und davon hast du ziemlich viele über die letzten Wochen gehabt. Und dann habe ich halt gesagt, okay, komm, wir machen jetzt mal so einen Good News Explainer, einfach die letzten paar Wochen oder Monate, weiß ich nicht mehr, einfach so eine Ansammlung von wirklich guten Nachrichten, von positiven, konstruktiven, relevanten Entwicklungen in der Welt, in Politik, Wirtschaft, Business, Wissenschaft etc. Und das kam so gut an und danach haben die Leute mich gar nicht mehr in Ruhe gelassen mit den Good News, dass ich gesagt habe, okay, wir probieren das mal aus mit den Good News. Obwohl das so ein bisschen philosophisch schwierig ist mit der What Happened Mission, dass ich jetzt mich hinstelle und sage, das ist eine gute Nachricht, die wird dir gefallen. machen wir das mal. Und auch da bin ich aber total vorsichtig. Gerade politische Themen schaffen es nicht so oft rein, weil du halt oft in diesem Raum bist, in diesem interpretativen Raum, ist das jetzt gut oder ist das für manche nicht gut? Und die Hürde muss wirklich hoch liegen, dass ich sage, das ist für mich eine Good News. Und meistens sind es Themen aus der Wissenschaft. Ein Forschungserfolg, ein neues Medikament, was zu funktionieren scheint, wo wir jetzt irgendwie die Phase-2-Studie durchhaben und das sieht total gut aus. Jetzt gestern war es so ein bisschen, das ist ein bisschen weniger relevant für die Welt, aber hat es dann trotzdem die Good News geschafft. wurde eine Statue von Ramses II. Gefunden. Der zweite Teil, der erste Teil wurde 1930 entdeckt, jetzt haben die den oberen Teil gefunden. Das ist auch so, okay, nice. Ein erfolgreicher Test mit Malaria-Impfungen in ein paar afrikanischen Staaten, wo eine Pilotstudie durchgeführt wurde. Das sind so Klassiker in den Good News, aber auch positive wirtschaftliche Entwicklung. Und eben hin und wieder auch mal eine politische Entwicklung, wenn ich sage so, okay, komm, ich würde sagen, das hier können wir wirklich eine Good News nennen.
Also ich persönlich finde die Good News auch super, weil eben, und das kriegt man ja im Alltag voll oft mit, sich negative Nachrichten viel besser klicken lassen, ne? Also das ist ja auch ein Grund. Und was ich da jetzt aber auch wieder so spannend dran finde, wie scheinbar bei allen Dingen, die du da machst, wie schwierig es ist, wertfrei zu schreiben. Also du hast es ja gerade auch schon gesagt und das stimmt ja auch, vollkommen neutral kannst du gar nicht schreiben. Ja, ja. Allein durch schon irgendwelche Dinge, die du mit reinnimmst oder nicht mit reinnimmst, dann werden dir schon Dinge unterstellt. Hast du denn auch bei anderen Nachrichten oder gibt es so ein Thema, wo es dir super schwierig fällt, weil du vielleicht auch politisch dich da ein bisschen mehr engagierst oder irgendwie eine stärkere Meinung zu hast, also wo es ganz schwierig ist, für dich halbwegs wertfrei zu bleiben, wo du schreibst und merkst, huch, lieber nochmal löschen und neu schreiben?
Ja. Du, tatsächlich, da bin ich ganz ehrlich, und zwar der Ukraine-Krieg war für mich so ein Ding, weil das etwas ist, wo ich gemerkt habe, wow, so wie ganz, für mich so ganz grundlegende Werte, wenn ich da so ein bisschen reinhorche, wenn ich mir die Faktenlage, wenn ich mir, wie ich sie verstehe, anschaue, ist es für mich schwer, nicht wertend zu sein, in dem Sinne, dass für mich dieser russische Angriffskrieg ein ganz großes Desaster ist und mit auch, sagen wir, von so einer Wertebene abgesehen, einfach mit allen grundlegenden Interessen einer liberalen, marktwirtschaftlichen Demokratie, wie wir sie sind und wie, ne, alle Staaten so des Westens sie sind, kollidiert. Also etwas, wo ich schon sage, so, okay, hey, das ist einfach im Prinzip, egal wie wir es drehen und wenden, das ist keine gute Sache. Das ist schlecht. Aber auch da, und genau wie du sagst, so, das war für mich wirklich Arbeit. Gerade auch am Anfang des Ukraine-Kriegs, also da auch einfach, weil unfassbar viel passiert ist. Uff, da habe ich bestimmt 1, 2, 3 Stunden am Tag länger gearbeitet für ein paar Wochen. Aber das ist für mich wirklich etwas, wo es für mich dann die Aufgabe, an mich die Aufgabe ist, immer noch mal dreifach, vierfach drüber zu lesen und zu schauen, okay, wird das dieser Mission jetzt hier gerecht? Wertfrei oder wirklich wertungsarm zu berichten, vorsichtig zu berichten und auch so ein bisschen tatsächlich andersherum, wie gehe ich damit um, wenn der Kreml etwas sagt, aber es offenkundig falsch ist. Beispielsweise, keine Ahnung, ich meine, das Erste, was mir jetzt in den Kopf kommt, ist, dass am Abend des 23. Februar 2022 gesagt wurde, wir haben keine Pläne, die Ukraine anzugreifen. Und ein paar Stunden später um 4 Uhr morgens wurde die Ukraine angegriffen. Ich meine, manche Sachen sind einfach so, dann wird diese Hürde irgendwie erreicht von, das scheint ziemlich offenkundig eine Falschaussage zu sein. Und das ist die Frage, wie gehe ich damit um? Weil zu sagen, etwas ist falsch, na gut, das befindet sich so ein bisschen in diesem komplexen Raum zwischen Wertung und gegebenenfalls Faktum. In diesem Fall scheint es ja recht faktisch zu sein, gewesen zu sein. Aber ja, das sind dann so Sachen, wo ich mich echt fragen muss, wie gehe ich damit um? Und der Ukraine-Krieg ist ein komplexes Biest. Und etwas, wo ich gemerkt habe, wow, so da bin ich plötzlich, da habe ich irgendwie eine stärkere Meinung, als ich es von mir gewohnt bin. Und da muss ich sauber und vorsichtig mit umgehen darin, wie ich es berichte. Ich habe mich aber zu 2 Meinungsexplainern hinziehen lassen in der Vergangenheit, direkt nach Ausbruch des Krieges und dann nochmal mittendrin, wo, ja, das war eine Ausnahme, das gab es bislang selten, ich glaube seitdem noch einmal, wo dann der sonntägliche Explainer, ne, das ist so dieses Stück, wo ich tiefer einsteige oder so 10, 15 Minuten Lesezeit, wo es wirklich in ein Thema reingeht und ganz analytisch. Und das waren dann halt 2 Werke, wo ich im Prinzip, was ich gerade meinte, gesagt habe, so hey, das ist eine schlechte Sache, das geht gar nicht klar, hier sind die Gründe. Aber das ist natürlich Meinung dann tatsächlich.
Aber das hast du dann ja auch, wie du schon sagst, extra auch so betitelt. Das kann man dann ja auch mal machen. Also den Rahmen kannst du dir ja auch schaffen.
Ja, voll. Das
ist ja wie
voll.
So eine kleine Kolumne dann eigentlich vielleicht.
Genau. Das ist jetzt nicht die Regel bei What Happened, weil, ja, wie gesagt, das ist nicht, was wir primär mit What Happened liefern möchten. Wenn du Abonnent, wenn du Leser wirst, dann wirst du nicht jede Woche irgendwie einen Meinungsbeitrag kriegen, sondern du wirst halt tiefgehende analytische Explainer kriegen und eben, ne, unsere unsere sehr wertvorsichtige, breite Berichterstattung im Briefing, 5 Tage die Woche. Aber genau, hin und wieder und dann auch akkurat transparent betitelt, mag es so etwas geben.
Nur als kleine Einschubsfrage, weil ich das irgendwie interessant finde, wie viele Abos hast du denn, also Zeitschriftenabos und so? Müssten das nicht unfassbar viele sein?
Ich habe schon einige, das ist eine gute Frage. Ich habe die nie gezählt. Es kommen auch immer wieder neue dazu. Ich brauche die nicht überall, weil manche Medien, die sind immer noch kostenfrei, na gut. Und andere, da bin ich mir noch nicht so recht sicher, ob das Abo mir so viel Zusatzwert bringt. Wahrscheinlich schon so 30 oder so, ein paar mehr, ja.
Ja, hat sich schon angehäuft über die Zeit. Also das brauchst du dir auch beruflich, aber ja, das habe genau. Ich mir so gedacht, bei über 70 Quellen,
ja.
Also da müssen ja ganz viele dabei sein, die du kostenpflichtig dir irgendwie holen musstest. Klar.
Nee, vorher privat hatte ich, glaube ich, 4, 5 Abos bezahlte und halt noch mehr Sachen, die ich verfolgt habe. Ich habe auch vorher schon die ganze Zeit Nachrichten gelesen. Also wenn ich aufhören würde, What Happened zu machen, ich würde trotzdem 2 Stunden am Tag Artikel lesen, Nachrichten lesen und sowas. Vielleicht ein bisschen weniger dann, sagen wir, Tagesnachrichten und so ein bisschen mehr Hintergrundartikel. Grundsätzlich glaube ich ja auch, dass das gesünder für die meisten Menschen ist, um ehrlich zu sein. Wenn du dir eins von beiden aussuchen musst, dann lies lieber Hintergrundartikel. Sowas wie The Economist oder meinetwegen Spiegel Magazin oder sowas, als diese Tagesnachricht zu lesen. Ich glaube, damit tun sich viele Leute schwer, um das sauber zu machen, richtig zu machen und nicht wahnsinnig zu werden dabei. Ja. Aber naja, wie gesagt, What Happened ist meiner Meinung nach ein Weg, tagesaktuelle Nachrichten auf eine gesunde Art und Weise zu lesen.
Ja, und verlinkt sind ja Dinge auch, sonst kannst du ja dich noch, also tiefer kannst du dich ja damit immer befassen, wenn du möchtest. Genau. Hast du denn, woher kommt denn dein wahnsinniges Interesse, dich also so viele Nachrichten und so zu lesen? War das was früher vielleicht auch schon deine Eltern gemacht haben?
Nee, zu sagen, gar nicht, nee. Also ich bin mit meiner Mutter aufgewachsen und meiner Oma längste Zeit. Und ich bin aus Russland damals migriert, beziehungsweise ich wurde migriert, ich war noch sehr jung. Genau, und zwar damals mit den Kontingenten 1996, ich glaube, es war das letzte Kontingent, was aufgemacht worden war für Juden aus der ehemaligen Sowjetunion. Und ich glaube, meine Mutter hat so ein bisschen so die klassische russische Politapathie. Das heißt, um ehrlich zu sein, auch sie so ein bisschen aufgerüttelt und komplett schockiert wurde durch 2022 den Ukraine-Krieg, wo ich auch Glück habe, muss ich sagen, weil also nicht allen ehemals russischen oder in Russland lebenden Familien geht es so, dass die da eine ähnliche Meinung haben. Genau, aber das ist ein Ding, was du in Russland ganz viel hast, so eine Politapathie, so ein Gefühl von so, ach, ich kann eh nichts machen und die da oben und es ist besser, wenn ich mich da komplett raushalte. Und so geht es auch hier. Also sie hatte mit Nachrichten auf jeden Fall wirklich nicht viel am Hut. Ich glaube, ich bin einfach in diesen, genauso dieses, wie ich vorhin meinte, so diese Schnittstelle Politik, Wirtschaft geraten und ich merke, ich bin ein Generalist, weißt du? Ich bin, oder auch jemand, was mein Interesse angeht. So mich interessieren einfach so viele verschiedene Sachen. Ich will mit den allen irgendwie so ein bisschen zu tun haben. Ich finde es voll aufregend, was Neues zu lernen und zu erfahren über ein neues Thema oder mehr zu erfahren über ein Thema, wo ich schon was weiß. Und keine Ahnung, und What Happened passt mir auch deswegen so gut, weil ich halt, weißt du, in die Breite gehen kann und jeden Tag über verschiedene Sachen berichten kann. Und vor allen Dingen, wenn du irgendwie einen Monat weitergehst, dann ist es oft schon sind es ganz neue Stories als früher. Klar, mit Vaterabhängigkeiten, aber das passt mir echt gut. Und ansonsten ist, glaube ich, die klassische Story von einem Jungen in der Schule, der Geschichte voll cool fand und dann realisiert halt so, hey, das Politik ist ja gar nicht so weit weg von. Ist ja so ein bisschen Geschichte in the making und dann genau da tiefer eingestiegen ist.
Dann hat sich das so entwickelt. Was ich mich auch gefragt habe, weil das ist ja auch was glaube ich, bei vielen im Alltag stattfindet, wenn man zu viele Nachrichten konsumiert oder so, dass man manchmal davon so eine Pause braucht, weil es einen mental vielleicht auch ein bisschen erschlägt und einfach voll runterzieht.
Total.
Hast du sowas manchmal auch? Du hast vorhin schon am Anfang gesagt, dass du eigentlich ein positives Weltbild hast. Ja. Das wird dir sicherlich dann auch helfen, wenn du die Nachrichten liest. Aber gibt es auch so Momente, wo du denkst, boah, also überhaupt keinen Bock, die Scheiße jetzt zu lesen?
Du, also manchmal um 3 Uhr morgens denke ich mir, ich könnte gerade schon was anderes machen, wenn ich die völlig freie Wahl hätte. Aber nee, eigentlich macht es mir total Spaß.
Kann mir vorstellen.
Und, ja, ja. Und ich glaube, ich bin in mancher Hinsicht wirklich der perfekte Mensch, um das zu machen, weil ich kann die Nachricht lesen und ich kann das ab. Also auch Höhepunkt Covid und was nicht noch, wo viele Leute sich wirklich schwer damit getan haben, total nachvollziehbarerweise. Ich kann das, keine Ahnung. Ich glaube, es ist auch wirklich, weil ich es mit so einer gewissen Distanziertheit irgendwo betrachte, so irgendwie, okay, spannend, das ist gerade was passiert. Aber wie du schon sagst, auch mit so einem Optimismus, so, hey, ich habe eigentlich wenig Zweifel, ich bin mir echt sicher, dass wir das hinkriegen, dass das schon klappt. Und das ist für mich nicht so ein blinder Optimismus, weißt du, das ist nicht irgendwie so, ich wähle Optimismus. Ich finde, dass wir ganz viel Präzedenz dafür haben, dass wir als Menschheit vieles über einen ausreichenden Zeitraum hinbekommen und dass wir viele Herausforderungen schaffen. Und genau, und dass viele gute Sachen auch passieren, konstruktive Sachen und eben diese Lösungen stattfinden, so ein bisschen im Hintergrund, so ein bisschen unbemerkt von uns, weil wir, klar, die Medien, du meinst vorhin, ne, die schlechte Sachen machen mehr Klicks, absolut, aber schlechte Sachen machen auch mehr Klicks, weil wir psychologisch einfach dafür eingestellt sind. Wenn wir was Schlechtes lesen, dann gehen die Warnglocken und weißt du so, oh mein Gott, muss ich das wissen? Was passiert gerade? Ist das relevant? Und so eine gute Nachricht, so, okay, nice, die loggen wir kurz ein, so schieben die beiseite, dann kommt die nächste schlechte Nachricht. Wow, muss ich das wissen? Und wir werden so ein bisschen angezogen wie Motten vom Licht, weißt du, zu so schlechten Nachrichten. Und deswegen finde ich es so wichtig, so als ein kleines Korrektiv da zu sein. Nicht, dass ich irgendwie, schlechte Nachrichten unterstelle und gute Nachrichten reinbringe, aber so ein bisschen zu sagen und dir durch die Berichterstattung zu vermitteln, so, hey, du kannst das ein bisschen entspannter sehen. So hier hast du ein bisschen Platz zum Durchatmen. Ich berichte dir es auf eine Art und Weise, die dir dieses Durchatmen erlaubt. Und das erlaubt dir, glaube ich, dann auch so ein bisschen mehr Staying Power zu haben, so ein bisschen länger an den Nachrichten dran zu sein, weil du nicht so wahnsinnig wirst. So, oh mein Gott, das scheint, okay, und das ist furchtbar. Und okay, oh, das ist furchtbar. Ich hatte eine Freundin während Covid, die ist wirklich wahnsinnig geworden, weil sie die ganzen Nachrichten verfolgt hat. Tag für Tag, Stunde für Stunde hat sie immer aktualisiert und hat immer gelesen, die hat sich nicht rausgetraut, die war aber komplett, also der ging es total schlecht. Und das ist so ein Beispiel dafür, wie Nachrichtenkonsum, wie der für Leute wirklich, wirklich tough sein kann. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir alle so einen Weg finden, wie das für uns funktioniert. Dass wir uns nicht komplett abschotten müssen, nicht komplett abschotten brauchen, aber eben das Weltgeschehen konsumieren auf eine Art und Weise, die uns taugt.
Also wäre das quasi dein Tipp, also ich finde es total, es ergibt total viel Sinn, dass man einfach seinen eigenen Weg finden muss, wie man mit den Nachrichten umgeht, ne? Also natürlich informieren, aber selbst schauen, wie viel man verkraftet, ne?
Ja, voll, auf jeden Fall. Weil es bringt dir doch nichts, wenn du dich kaputt machst. Also es bringt dir doch nichts, wenn du irgendwie total viel liest, weil du das Gefühl hast, keine Ahnung, ich muss informiert sein oder was auch immer. Aber dann gehst du daran kaputt oder wirst total fatalistisch, weißt du? Denkst dir irgendwie so, man kann nichts mehr machen, das war's, okay, das Ende kommt. So offenkundig ist das nicht sehr konstruktiv. Und ich sag dir, das ist nicht nur konstruktiv, es ist auch nicht angebracht. Es wird, wenn du mich fragst, der Faktenlage nicht gerecht. Du liegst also noch nicht mal richtig mit deiner Verzweiflung. Und dann ist es ziemlich unnötig, verzweifelt zu sein. Deswegen absolut. Also ich sage nicht, dass jeder What Happened lesen muss. Und What Happened wird auch nicht für jeden, nehme ich an, denselben Effekt haben. Vielleicht ist auch What Happened lesen für einige dann so zu viel. Okay, das ist gerade zu viel, was mit Nachrichten abgeht. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man auch bereit ist, so einen kleinen Schritt rauszumachen. Man merkt, dass es einem nicht gut tut. Und so einen langsameren Nachrichtenkonsum zum Beispiel voll.
Also ist auf jeden Fall eine Idee. Die Leute können es ja gerne ausprobieren. Gibt ja sogar einen Probemonat. Dann können sie sich ja mal anschauen, ob das was für sie ist. Ich würde gern, bevor Fall. Wir zum, ich würde am Abschluss gerne noch ein Spiel mit dir spielen. Auf die.
Okay.
Es geht eigentlich nur ein Quiz, geht relativ schnell. Aber bevor wir dazu kommen, habe ich noch eine Frage zu deinem Morning Briefing, ob man da in Zukunft, bitte, also ob du überlegst, so wie du bei Good News des Tages oder so, dass du da noch was anderes reinnimmst oder was anderes rausschreibst, ob man da noch irgendwas erwarten kann. Ob das eigentlich eine Kategorie ist, die du gern hättest, aber die kostet so viel Zeit noch, zusätzlich zu den 15 Stunden pro Tag, die du eh schon dran bist.
Ja, auf jeden Fall. Hör zu, wenn ich viel mehr Zeit hätte oder wir mal die Redaktion vergrößern, ich hätte super gern eine Wissenschaftssektion. Ich will sogar oder so ein separates Wissenschaftsbriefing, weißt du, Wissenschafts-Tech-Briefing, Tech dann nicht im Sinne von wie Tech-Firmen, Tech-Startups, sondern ne, so Technologie tatsächlich. Das fände ich genial, das fände ich richtig cool. Und ich finde, das ist halt so ein Bereich, der auch wichtig ist, auch um die Welt herum, um sich herum zu verstehen, weißt du. Ich bringe schon immer gerne Wissenschaftsthemen mit rein, wenn ich was lese. Ich habe ja auch Nature und Science und so, da habe ich auch meine Abos. genau, und freue mich immer total, wenn da was Spannendes ist, bringe das gerne rein. Aber so ein dediziertes kleines Briefing, nicht unbedingt eine neue Sektion, dann wird der Newsletter ein bisschen zu lang, aber so ein dediziertes Briefing, wo du sagen kannst, so, hey, darauf habe ich auch Bock, lass mich mal einen Klick setzen, dann kriege ich das auch. Zu Wissenschaftsthemen. Breit gedacht, ne? Kam von Archäologie über irgendwie, weiß nicht, eine hochqualitative soziologische Studie, bis hin zu, ne, den Hard Sciences, also wie Weltraum, also ne, Astronomie, KI etc. Das hätte ich mega gerne.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, weil du gerade KI gesagt hast, das, also ich glaube, durchs Gespräch hat sich das jetzt schon erübrigt, aber ich wollte dich eigentlich fragen, ob du auch mit KI arbeitest, also mit Stichpunktsuche oder so, um dich da irgendwie durchselektieren kannst.
Du, also eigentlich gar nicht, nee. Stichpunktsuche, okay, also wo eine KI, wo ich so ein bisschen mit dem Gedanken drüber gespielt habe, ist halt irgendeine Form von technologischer Unterstützung zu haben, um im Prinzip diese Grundgesamtheit an, hier ist was passiert, das herzustellen. Ist aber auch ein bisschen schwierig, weil entweder lasse ich die KI, oder muss ja nicht unbedingt, es wäre dann schon eine kleine KI, entweder lasse ich die selektieren, aber dann, wow, delegiere ich im Prinzip so ein bisschen einen der wichtigsten Aspekte der Arbeit an Technologie, dann müsste ich die wetten bis zum geht nicht mehr, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dem gerade vertraue, weißt du, ich meine, dass die Sachen richtig selektiert, was du, ne, was du als Leser wissen solltest, oder ich lasse einfach eine dicke, dicke Grundgesamtheit herstellen, aber dann muss ich mich da ja auch durcharbeiten manuell. Und so Sachen wie ChatGPT zum Beispiel, den lasse ich ab und zu mal checken, ob ich gerade irgendeinen Anglizismus verwende oder nicht, ohne es zu merken. Aber alles, was du liest etc., stammt komplett aus Menschenhand. Also KI benutzen wir zurzeit nur sehr peripher. Es wäre cool, wenn man die mehr verwenden könnte, aber man muss halt in so einem Bereich vorsichtig sein. In so einem journalistischen Bereich muss man meines Erachtens nach ein bisschen vorsichtig sein, wie und wo man sie einsetzt, in welchem Maß.
Voll. Also ich glaube, gerade das Vertrauensding spielt bei mir auch mal eine große Rolle. Also es gibt ja Leute auch im universitären Kontext, die lassen alles von ChatGPT schreiben. Aber dafür hätte ich so Panne einfach, weil ich mir denke, ja, aber ich weiß ja nicht, woher das ist. Und wenn es dann irgendwo her ist und dann ist das nicht zitiert oder so, hätte ich viel zu viel Angst vor.
Ich unterrichte nebenher an der Uni hier in Berlin und ich sehe manchmal schon die ChatGPT-Texte. Man merkt so, ey, ist dann recht gut. ChatGPT hat einen sehr, sehr speziellen Stil. Hey, aber nur ganz kurz zur KI-Frage. Mir fällt gerade ein, wo wir KI vielleicht einsetzen werden, wo wir zumindest hinkommen möchten, ist eine KI-Vorlesefunktion. Text-to-Speech. Im Deutschen leider noch nicht ganz auf dem Stand wie im Englischen, aber inzwischen durchaus funktional. Und wir haben ein Programm gefunden, was uns gefällt. Wir haben schon Feedback eingeholt. Wenn du willst, schicke ich dir das auch mal. Du kannst mir auch Feedback geben.
Gerne.
Das kam gut an. Und jetzt arbeiten wir eigentlich nur daran, das in die App einzubauen. Und dann hätte What Happened endlich mal eine Vorlesefunktion, eine KI-Vorlesefunktion, die mit Sicherheit die Namen immer total kreativ aussprechen wird. Aber wenn man im Auto sitzt oder beide Hände am Frühstückstisch benötigt gerade, dann kann man What Happened endlich auch hören. Das kommt hoffentlich in wenigen Wochen.
Ja, krass. Also schick gern rüber. Ich würde es gern ausprobieren. Oh. So, dann würde ich sagen, wir haben hier, und das ist perfekt, dass ich das mit dir mache, weil ich glaube, mit wem sonst sollte es klappen. Wir haben hier einen Nachrichtencheck, wo wir sagen sollen, ob der wahr oder nicht wahr ist. Okay. Und ich habe hier 4 Nachrichten. Wow, also die sind jetzt, ich glaube, die sind einfach von irgendwann mal. Mhm. Ich lese hier zum Beispiel April 2023. Und ich glaube, 3 sind richtig, 1 ist falsch. Und wir sollen sagen, welche falsch ist.
Okay,
ich lese einmal vor. Erster Nachrichtencheck. Bibliothek in Bielefeld sperrt 60.000 Bücher. In der Universitätsbibliothek wurden rund 60.000 Bücher gesperrt. Es wird davon ausgegangen, dass diese eine Gefahr für die Gesundheit darstellen. Mhm. Okay. Zweitens, Gerichtsurteil. Okay.
Klingt ein bisschen skurril.
Ja, aber, also eins wird ja falsch sein. Und wenn ich jetzt nur das gelesen habe, das könnte ich mir theoretisch noch vorstellen. Vielleicht ist da irgendwie Schimmel oder so, weiß ich. So, zweite Nachricht, Gerichtsurteil. Mhm. Hausbesetzer müssen Aufsatz schreiben. Aktivisten hatten im April 2023 ein Haus in Rosenheim besetzt. Die 3 festgenommenen Aktivisten wurden vom Gericht zum Verfassen eines 5-seitigen Aufsatzes verurteilt. Schon.
Das wird mich, um ehrlich zu sein, nicht überraschen.
Nicht? Warum nicht?
Oh, ich meine, keine Ahnung, wenn das Gericht findet, dass so ein, ich meine, ich würde sagen, das fällt in die Kategorie Fingerklopfen. Und ich meine, 5-seitiger Aufsatz. Es ist ein leichter Klopfer, je nachdem.
Mhm. Ja, doch, eigentlich, ne, mit, wenn es auch Schüler, Schülerinnen sind, Hat so ein bisschen was von Schule ja direkt, ne? Hier, schreib mal deinen Aufsatz.
Yep.
Dann Papst Franziskus beweist Toleranz. Papst Franziskus trug bei einem Festival ein buntes Kreuz in den Farben der Regenbogenflagge um den Hals. Dieses Kreuz war eine stille Solidaritätsbekundung zur LGBTQ+-Community. Ah. Da lachst du, okay, weißt du schon? Okay.
Ich meine, aus so einem Grund muss ich da an die Queen denken, die kurz nach dem Brexit-Votum so ein auffällig Klamotten in den EU-Farben getragen hatte. Wo dann die Spekulation war, ob sie damit ein Zeichen senden will. Allerdings klingt das doch sehr, sehr unwahrscheinlich.
Okay, ich lese ja nochmal das vierte vor. Eins hätten wir ja noch.
Ja, bitte.
Student pendelt mit Flugzeug zur Uni. Das ist auch fantastisch. Mietwahnsinn in Vancouver. Die Mietpreise in der kanadischen Großstadt treiben einen Studenten dazu, mit dem Flugzeug zu seinen Vorlesungen zu fliegen.
Ach, das überrascht mich noch gar nicht. Ich glaube, es war Franziskus, der Papst, der vor kurzem meinte, ich habe es nicht mehr genau, weil das ist nicht so ganz Kategorie What Happened Level an Wichtigkeit, aber der meinte, dass Gender-Ideologie sei irgendwie der größte Feind der Menschheit oder sowas, meinte er vor kurzem. In dem Sinne, plus mit allem, was ich über die katholische Kirche doch weiß.
Wäre komisch, wenn er
richtig,
das verträgt.
Werde ich mal, Nummer 3 war das, einloggen. Ich glaube nicht, dass der Papst ein Regenbogenkreuz getragen hat.
Ja, natürlich hast du recht.
Okay, sehr
das
gut.
Das Foto ist zwar echt, allerdings aus dem Zusammenhang gerissen, hat nichts mit geschlechtlicher Vielfalt zu tun. Jugendliche aus Panama hatten dem Pontifex das bunte Kreuz geschenkt. Die Farben drauf haben nichts mit der LGBTQ+ zu tun. Sie stehen für die Vielfalt Lateinamerikas. Dazu gehöre Grün für Mexiko und Mittelamerika und Gelb für die Karibik.
Okay. Spannend. Sehr spannend.
Ja, Wahnsinn. Aber das war ja gut. Da hast du mal direkt bewiesen, dass du dich mit Nachrichten auskennst. Das war ja absolut richtig.
Richtig. Das war der Qualitätstest für den Journalisten.
Jetzt kann sich jeder What Happened holen.
Quiz. Ganz genau, richtig. Vorher waren alle so ein bisschen am Wanken, aber jetzt
skeptisch noch.
Jetzt bricht die Welle an Meldungen rein. Ich freue mich.
Ja, dann bedanke ich mich an der Stelle herzlich für das Gespräch. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich bin von What Happened Fan, also ich benutze es mittlerweile selbst.
Cool.
Und wir verlinken es, würde ich sagen, einfach mal in den Shownotes und dann kann sich das ja jeder angucken. Und wenn er Bock hat, kann er das als Morning Briefing benutzen.
Ich würde euren Hörern nochmal ganz nonchalant einen weiteren Gratis-Code anbieten. Einfach Family Fatal, zusammengeschrieben, alles klein. Dann gibt's noch einen Monat gratis oben drauf.
Geil.
Ja, klar. Das heißt, dann habt ihr 2 Monate Zeit, um euch das ganz entspannt anzuschauen, bevor da irgendwas losgeht mit dem 4,99 € im Monat.
Das ist ja fantastisch. Das hatten wir noch nie. Wo muss man den dann eingeben?
Echt?
Kann ich ja vielleicht selber noch benutzen.
Witzig. Kannst du noch nachtragen? Auf jeden Fall im Mitgliederportal müsste gehen. Wenn nicht, sag's mir Bescheid, aber doch, das wird gehen. Einfach auf der Website, wenn man da durch den Prozess geht, dann kann man den Code eingeben. Man kann sich zurzeit auf der Website anmelden oder auch direkt über die App, aber in der App können wir gerade noch keine Gratis-Codes eingeben. Es gibt trotzdem den einen Gratis-Monat. Von daher auch da braucht man keine Sorge haben. Kann man sich alles entspannt anschauen. Aber wer den Gratis-Code gerne nutzen möchte, Family Fatal, der meldet sich am besten auf der Website an und kann das einfach im Anmeldeprozess angeben.
Ja, das ist großartig. Das werde ich auf jeden Fall auch noch versuchen. Vielen, vielen Dank dafür. Und dann wünsche ich dir später viel Spaß beim Nachrichtenkonsumieren.
Vielen Dank, alles klar. Dann dir viel Spaß morgen früh beim What Happened lesen, hoffe ich.
Danke dir. Ciao.
Alles klar. Ciao, ciao.
Family Fatal ist eine Produktion der Beck Design GmbH für Kirche in 1 Live.